In dieser Folge sprechen Rebecca und ich, Irene, mit der Wiener Autorin Ursula Knoll über ihren neuen Roman Zucker, der im März diesen Jahres in der Edition Atelier erschienen ist.
Ursula Knoll hat Germanistik, Judaistik und Romanistik unter anderem in Wien, Washington DC und Prag studiert und sich in ihrer Dissertation mit NS-TäterInnenschaft auseinandergesetzt. Es folgte eine Ausbildung zur Dramatikerin am Burgtheater Wien und bei den Wiener Wortstätten. Für ihren Debütroman »Lektionen in dunkler Materie« wurde sie mit dem Bloggerpreis »Das Debüt 2022« ausgezeichnet. Für einen Auszug aus Zucker erhielt sie 2023 den Theodor-Körner-Preis für Literatur.
In ihrem Roman erzählt Knoll entlang von 6 Frauenschicksalen eine globale Kulturgeschichte des Zuckers, von der Kolonialzeit bis zur Zukunftstechnologie. Es geht um Ausbeutung, Aufbruch, Erfindungsgeist und immer wieder auch um die Frage, was kostet uns der süße Stoff wirklich? Viel Spaß mit dem Gespräch.
Liebe Ursula, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Schön, bei euch zu sein.
Du hast einen Roman über Zucker geschrieben. Bist du eine Naschkatze oder was war der Grund für dich, diesen Roman zu schreiben?
Also ehrlicherweise, ja, beim Schreiben des Romans habe ich mein Verbrauch höher als sonst. So nach einer Stunde bin ich meistens eingeknickt und dann bin ich zu diesen großen 300 Gramm Tafeln Schokolade gegangen, um noch eine halbe Seite rauszukratzen.
Ja. Ja, die anderen werden auch immer kleiner, oder? Die Milka-Tafeln zumindest,
ja, ja,
alle
genau.
In den Medien,
ja,
das, dass sie uns da irgendwie jetzt weniger geben für denselben Preis.
Nein, wenn dann.
Muss man zu den Großen greifen,
ja,
da hat man noch was.
Da hat man noch was, ja.
Und was hat ein ganz bestimmter Museumsbesuch mit der Entstehung deines Romans zu tun? Das kommt auch, also man erfährt das auch, wenn man das Buch liest, aber vielleicht kannst du kurz erzählen, wo du diesen Impuls gekriegt hast, dich mit Zucker zu beschäftigen.
Die Idee zu dem Roman, die Keimzelle, war tatsächlich ein Besuch im Deutschen Technikmuseum in Berlin. Da war ich, vor ein paar Jahren habe ich aber Monat oben gelebt und meine Eltern Karenz dort verbracht und war mit dem Kleinkind im Technikmuseum, um Eisenbahnen anzuschauen und Flugzeuge und was man so macht mit so einem Kind. Es hat dann geschlafen zum Glück und ich hatte Zeit und bin durch das Museum gestreunt und da war plötzlich eine ganze Etage zum Thema Zucker, Zuckeranbau, Rübenzucker, Rohrzucker, kolonialer Zucker, Zucker als Nahrungsmittel, Zucker als Energieträger, der molekulare Aufbau des Zuckers, endlos, ein ganzes Stockwerk. Und ich habe mich da durch jede Schautafel gewühlt und wusste am Ende, als ich da wieder rausgekommen bin, nach 2 Stunden, das ist der neue Roman. Das hat mich so plötzlich begeistert, das Thema. Dann wusste ich, okay, das ist ein super Stoff, daraus mache ich meine neue Geschichte.
Über die wollen wir dann gleich noch ausführlicher mit dir sprechen. Jetzt hätte mich nur interessiert, ob es für deinen Debütroman Lektionen in dunkler Materie auch so einen Moment gegeben hat, wo du gewusst hast, das ist jetzt mein Thema, darüber schreibe ich jetzt.
Ja, da gab es auch tatsächlich so einen Moment, das waren noch ein paar Jahre früher, ein heißer August-Sommertag. Ich bin am Brunnenmarkt gesessen, in einem Café. Bei einem Soda-Zitronen. Und es war so richtig, wie es in Wien ist im August, ne? So 35 Grad, es hat gefeiert, es war so schwül, schweißig, alle waren aggressiv. Ich habe mich so umgesehen und habe gedacht, das ist eigentlich interessant, dass bis jetzt hier noch nichts passiert ist. Das war die Keimzelle für die wütenden Frauen, die dann auszucken.
Ja, da stehen auch 5 Frauen im Mittelpunkt in diesem Roman. Ja, was sind das für 5 verschiedene Frauen, wenn du vielleicht ganz kurz das auch erzählen kannst für deinen ersten Roman?
Okay, also bei Lektionen in dunkler Materie, genau, hatte ich 5 Frauen und das Konzept von dem Roman war, jede dieser Frauen kommt in ihrem Leben an einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht und wo sie einfach auszuckt, ja, wo ihr einfach die Hutschnur reißt und sie durchdreht, ja. Das ist das verbindende Moment zwischen all den Frauen. Und das hat einfach totalen Spaß gemacht, das im Kopf und im Text dann durchzuspielen, was man sich eigentlich in der Wirklichkeit nicht erlaubt oder selten erlaubt, dass man wirklich mal auszuckt. Mhm. Ja.
Das Prinzip ist ja jetzt im neuen Roman, in Zucker, ein ähnliches. Also auch da gibt es mehrere Frauenfiguren, die, und das ist auch das Spannende beim Lesen oder das, ja, was mir so Spaß gemacht hat, wenn man dann mit der Zeit draufkommt, wie diese Geschichten zusammenhängen, wie diese Figuren verflochten sind und auch die Handlungsstränge. Wie entwickelst du denn das beim Schreiben? Also skizzierst du das schon am Anfang? Weißt du da schon genau, wer mit wem wie zu tun hat, oder entwickelt sich das erst so beim Schreiben?
Die Verbindungen entwickeln sich beim Schreiben. Ja. Das Konzept war von Anfang an aber da. Ja. Ich wusste, das ist, also gerade beim Zucker, das ist so eine komplexe Geschichte, ich kann das nicht anhand von einer Figur erzählen, weil dann kriege ich so eine gottgleiche Figur, die irgendwie alles leisten muss, und dann kippt mir das ganze, der ganze Aufbau eigentlich. Ja. Deswegen habe ich mich hingesetzt und habe mir gedacht, das hat mir beim ersten Roman schon so Spaß gemacht, eben so verschiedene Figuren zu entwerfen und dann so ein Geflecht zu bauen, das sich über die Zeit eben entwickelt, wo man die Verbindungen entdeckt. Das eignet sich eigentlich als Design super für so eine komplexe Geschichte wie den Zucker. Und dann habe ich mich entschieden, okay, dann machst du das noch einmal quasi, das Design, nur ein Level weiter. Ja. Beim ersten Roman bin ich in der Gegenwart geblieben, und jetzt mit dem Zucker spanne ich auf eine Erzählzeit von 1830 bis in unsere Gegenwart, ja, und nehme quasi so eine historische Perspektive auch noch hinein, was dann die Verbindungen noch mal komplizierter gemacht hat, das zu bauen. Ja. Und dann war ziemlich schnell klar, okay, ich erzähle die Geschichte der Rübenzuckerindustrie in Mitteleuropa, und ich kann das aber nicht erzählen, ohne den kolonialen Zucker irgendwie mit reinzunehmen. Dafür brauche ich auch meine 5 Frauenfiguren und kann das dann eigentlich schön portionieren und dem einen den Figuren den Rübenzucker zuweisen, anderen Figuren den kolonialen Zucker zuweisen und über die Verbindung der Figuren auch die Verbindung erzählen zwischen dem kolonialen Zucker und dem Rübenzucker.
Mhm. Machst du dann so große Skizzen, oder wie arbeitest du, damit das irgendwie, versuchst du dir das irgendwie zu veranschaulichen, oder ist das alles gleich im Text? So.
Also ja, Skizzen habe ich, aber tatsächlich nicht im Papier, sondern in meinem Kopf. Ja. Also von der Architektur des Romans vom Zucker war mir klar, ich baue es anhand von der Liebesgeschichte zwischen der Paula und der Frances. Das sind quasi meine Säulen, die den Roman tragen. Und an diesen zwei Frauenfiguren hänge ich den Rübenzuckerstrang auf und den Kolonialzuckerstrang und verbinde die einzelnen Geschichten. Ja. Und quasi diese Liebesgeschichte, ich wusste beim Thema Zucker, es muss eine Liebesgeschichte sein, es muss Zucker, big süß, Bunschgrabfolgen, verdirbt er den Magen, Liebeskummer, das muss alles rein. Und dann war es irgendwie klar, okay, die Paula fährt nach London, lernt dort die Frances kennen in den 90er Jahren, das ist seine Teenie-Liebesgeschichte, die sich dann bis in die Gegenwart zieht, bis die dann halt so in ihren 40ern ankommen, diese beiden Frauen. Die Paula kommt aus Wien, und an ihr kann ich die ganze mitteleuropäische Rübenzuckerindustrie-Geschichte aufhängen, in ihrer Familiengeschichte. Die Frances aus London repräsentiert dann in ihrer Familiengeschichte den kolonialen Zucker. So habe ich es für mich geordnet.
Ja, das klingt schon sehr planvoll, und es ist ja auch eben wunderbar gelungen, das alles zu verbinden und zu veranschaulichen anhand von so einem Riesenthema, muss man sagen. Zucker ist jetzt dein zweites Buch, so das berühmte zweite Buch, wo es oft heißt, so nach dem Debütroman fällt es vielen Autorinnen schwer, da diesen, ja, etwas fertigzustellen und auch einem Druck standzuhalten. War das bei dir auch so? Hast du so einen Druck verspürt, oder ging es vielleicht sogar leichter jetzt bei diesem Buch?
Bei mir war es genauso. Ja, das berühmte zweite Buch, ja, das hatte ich. Der erste, der war easy. Das Debüt, ich weiß nicht, ich habe mich hingesetzt und habe halt einen Roman geschrieben, und dann war der Roman fertig, und dann haben wir das in Druck gegeben mit kleineren Korrekturen, das war's. Und der zweite, ja, der Druck war, glaube ich, in meinem Kopf. Also ich wollte auf jeden Fall das Level halten vom ersten und habe mir dann eben eine komplexere Aufgabe gestellt, die ich genauso gut erfüllen wollte. Das hat Druck gemacht. Und dann habe ich tatsächlich unterschätzt, was es heißt, einen historischen Roman zu schreiben. Das war halt dann, die Idee war da durch den Zucker. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, schreibst halt einen historischen Roman, setz dich hin und machst das. Naja, und dann habe ich gesehen, was das eigentlich für eine Arbeit ist, ja, die Recherche. Ja. Also nämlich die Arbeit wirklich, um dem ein Fleisch zu geben, um diese Figuren ins Leben zu bringen, um diese Welt so zu skizzieren, dass das lebendig wird im Roman. Ja. Für mich ist es immer so, ich verwende sehr viel Zeit auf meine Figuren, bis ich die kennenlerne, bis ich verstehe, in welcher Welt sich die bewegen. Und dann, wenn ich das einmal habe, wenn das so einen Reifungsprozess durchlaufen hat, dann sehe ich das wie so einen Film in meinem Kopf und dann kann ich es schreiben. Und das war tatsächlich so in dem Roman Zucker jetzt, diese ganzen Gegenwartspassagen, diese Liebesgeschichte zwischen der Paula und der Francis, das war leicht, das war so wie beim ersten Roman. Ja, ich weiß, okay, die steigen in eine U-Bahn und fahren dahin und dann gehen die auf die Party und das kann ich alles erzählen, weil ich weiß, wie es dort riecht, wie es sich anfühlt, wie lange man dahin braucht. Und so weiter. Und diese ganzen historischen Passagen in dem Roman, das war die wirkliche Arbeit, weil ich das alles nicht hatte, also in meinem Körpergedächtnis. Ich weiß nicht, wie man mit einer Kutsche fährt. Ich weiß nicht, wie sich so ein Korsett anfühlt, dieser Rüschenrock, diese komischen Schuhe. 1850, ich weiß nicht, wie lange man von Hirn mit der Kutsche nach Wiener Neustadt braucht. Ich muss mir das alles zusammenkugeln. Ja. Irgendwelche wissenschaftlichen, also ich habe einfach sehr viel recherchiert, ja, sehr viel so Geschichten, also historiografische Texte gelesen. Und das ist ja wie bei allen Sachen, also gerade wo es dann um die Arbeiterinnenkultur gegangen ist, anhand von der Figur von der Dieter, da war dann richtig viel Arbeit. Ja. Was essen arme Leute im Burgenland, damals Westungarn, um 1850? Was ist deren Frühstück, Mittagessen, Abendessen? Hatschen die zu Fuß? Haben die irgendein anderes Fortbewegungsmittel? Was haben die an? Wie wohnen die? All das. Das war dann wirklich die Recherchearbeit, weil ich konnte sehr schnell googeln, was die Habsburger um 1850 gegessen haben. Das war eine Suchanfrage. Aber das andere war wirklich Recherchearbeit. Ich habe dann tatsächlich in irgendwelchen historischen Sammelbänden irgendwelche Aufsätze zu den Nahrungsmitteln oder so da das wirklich suchen müssen. Ja. Und erst als ich all diese Informationen zusammen hatte, dann konnte ich so eine Szene schreiben, wie mit der Dieter zum Beispiel, wie die da auf das Volksfest geht und endlich einmal ein Fleisch zum Essen kriegt, ja, oder ein Glas Wein, ja, was es sonst nicht gibt, und wie sie da diese Volkstänze macht und so weiter. Ja. Und wie sich das für sie angefühlt haben könnte.
Das ist spannend, weil es gibt ja, also sind ja Frauen aus unterschiedlichen Klassen, und ich denke mir eben gerade, wie du erzählt hast, es gibt einfach viel, viel weniger Quellenmaterial auch, oder? Für die sozusagen niedereren Klassen, wenn man so will.
Ja, ich meine, das ist Fluch und Segen zugleich, ja, für meinen Roman jetzt, weil ich konnte eben diese Frauenfigur hernehmen und hemmungslos mir alles ausdenken, weil es eh nichts gibt. Ja. Also die Figur der Mathilde zum Beispiel, also diese Rübenzuckerfabrik im Burgenland, über die ich schreibe, die gab es wirklich. Diese Familie Rottermann und Patzenhofer, die haben dort wirklich so ein kleines Imperium errichtet, was dann für die regionale Wirtschaft dort wirklich im 19. Jahrhundert sehr, sehr wichtig war. Ja. Wichtiger Arbeitgeber in der Region. Also ich habe viel gefunden zu der Fabrik, einiges zu diesen Männern, aber natürlich nichts zu dieser Tochter Mathilde, außer dass sie existiert hat. Und das habe ich mir dann hergenommen, habe mir gedacht, wunderbar, dann kann ich mir alles ausdenken, was ich möchte. Ja, und kann quasi diese Figur, ist eine fiktionale Figur in einem historischen Setting. Ja. Dasselbe natürlich zu seiner Figur wie der Dieter, der Arbeiterin. Ja. Also die ist vollkommen frei erfunden. Deine Frage war genau die Recherche, genau. Und es war unterschiedlich, für jede dieser Frauenfiguren war die Problemstellung eine andere. Ja. Für die Mathilde, jetzt eine bürgerliche Tochter von dieser bürgerlichen Unternehmerfamilie, ich bin ins Wien-Museum gegangen und habe mir halt angeschaut, dort hast du diese Kleider hängen aus der Zeit und diese Taschen und die Haubeln und was die gelesen haben, ja, was diese höheren Töchter für Literatur gelesen haben und so. Das habe ich mir alles angeschaut, das war zugänglich. Daraus habe ich mir ein Bild machen können. Bei der Mathilde war dann eher die Frage, wie viel Freiheit kann ich ihr geben, wie viel Rebellion und wie viel Freiheit kann ich ihr geben, dass das irgendwie noch glaubwürdig bleibt in diesem patriarchalen, bürgerlichen Setting, in das sie eingebunden ist. Sie bekommt eine Bildung für höhere Töchter, aber sie muss heiraten und natürlich kriegt sie keine Berufsausbildung. Das sind alles Sachen, die sie nicht hat. Also das ist der Rahmen, in dem sie sich bewegen kann. Für die Dieter, für die Arbeiterin ist das eine ganz andere Geschichte. Die ist nicht alphabetisiert, die hat aber zwangsweise einen größeren Bewegungsradius eigentlich, weil sie muss. Und die lasse ich migrieren, eben von Jihlava in Mähren, kommt sie nach Wien und wird dann weiter nach Westungarn gespült. Da waren ganz andere Fragen eben zu klären.
Ja. Eine Figur haben wir jetzt noch nicht genannt, etliche sind schon vorgekommen, aber eine ist ja eine tatsächlich historische Figur, Mary Prince. Magst du kurz erzählen, wie die da in den Roman hineingekommen ist?
Ich hatte ganz lange das Problem, sicher über ein Jahr im Entstehungsprozess, wo ich nicht wusste, wie ich diesen kolonialen Zucker in meinen Roman bringen kann. Ich wusste, dass ich den Rübenzucker nicht ohne den kolonialen Zucker erzählen kann, weil das ist nur die halbe Geschichte. Gleichzeitig aber war das Problem, kolonialer Zucker, das ist verbunden mit der 500 Jahre langen Gewaltgeschichte des Kolonialismus. Wie kann ich das, welchen Ausschnitt wähle ich, welche Erzählperspektive wähle ich und wie kriege ich das in einen Roman von 267 Seiten, wo es mir nicht den ganzen Roman sprengt. Das war das Problem. Und ich konnte das lange nicht lösen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, schreibst du mal die Rübenzuckerteile und dann schaust du weiter. So bin ich vorgegangen. Und dann war ich in London zufällig und bin dort auf dieses kleine Büchlein von der Mary Prince gestoßen in einem Museum. Das war zu der Zeit gerade relativ weit verbreitet, dieses Büchlein, in so Museumsshops in verschiedenen.
Vielleicht müssen wir ganz kurz dazu sagen für die HörerInnen, wer Mary Prince war.
Mary Prince war eine Sklavin, die 1830 mit ihren Eigentümerinnen nach London gekommen ist und dort frei werden konnte, weil es die Gesetze damals für London, fürs Mutterland schon erlaubt haben, für England, für die Kolonien noch nicht. Also sie konnte dort ihren freien Status erreichen und hat dann eine kleine Autobiografie verfasst über ihr Leben als Sklavin. Und das ist das erste Zeugnis einer schwarzen Frau, das in England veröffentlicht worden ist, 1833, und eben über das Leben einer Sklavin berichtet, aus der Perspektive der Betroffenen selbst. Wurde damals eben in so abolitionistischen Kreisen wurde das eben promoted, dieses Buch. Deshalb war das so erfolgreich, weil die das natürlich sofort gerochen haben, dass das gut ist für die eigene Bewegung und haben dieses, wurde dann verteilt in diesen ganzen Antisklaverei-Gesellschaften in England, um eben Sklaverei abzuschaffen, um dieses politische Anliegen voranzutreiben. Und die Mary Prince, eben das wurde 1833 veröffentlicht, da war die so Anfang 40, die Mary Prince, und danach verlieren sich auch ihre Spuren. Es gab dann noch einen Prozess, wo dieses Buch öffentlich angegriffen worden ist und zerrissen worden ist. Und danach, also da gibt es Gerichtsakten dazu, da findet man sie noch einmal. Und danach spätestens 1834 verlieren sich ihre Spuren, da weiß man nicht mehr, was weiter mit ihr passiert ist. Und ich habe dieses autobiografische Zeugnis von der Mary Prince gelesen und wusste sofort, okay, das ist der Weg, wie ich für mich die Geschichte des kolonialen Zuckers, des Rohrzuckers in meinen Roman reinbringen kann, indem ich quasi die Publikationsgeschichte dieses Textes von der Mary Prince erzähle. Ja.
Ich finde auch die Perspektive sehr spannend in dem Buch, denn diese Teile über Mary Prince erzählt ihre Schwester. Also das ist so die Perspektive, die du gewählt hast, Also sie hatte offenbar auch historisch eine Schwester. Warum hast du dich entschieden, das dann so zu erzählen?
Das war dann das nächste Problem. Dann hatte ich dieses Büchlein gefunden und wusste aber immer noch nicht, wie kann ich es erzählen. Ja, ich kann ja nicht aus dem Buch abschreiben. Und ich wollte auch nicht diese Figur der Mary Prince 1:1 jetzt als Ich-Erzählerin in den Roman übernehmen. Da wäre ich zu nah an ihrer autobiografischen Skizze gewesen. Und weiß ich nicht, sind wieder Monate vergangen und ich habe über dieses Problem gegrübelt. Und dann in der Zeit habe ich gerade von der Sibylle Levitscharow Apostolov gelesen, diesen Schwesternroman, ja, wo sie, zwei Schwestern fahren nach Bulgarien auf den Spuren der Vatergeschichte. Und dann wusste ich, okay, es ist die Schwester. Es ist die Figur der Schwester, die Geschichte der Mary Prince erzählt. So kriege ich es rein. Ja. Und habe mich dann entschieden, ich mache daraus eine tote Schwester, ich mache daraus einen Geist, ja, weil mir der Geist dann quasi erlaubt, diese Erzählperspektive einzunehmen. Weil der Geist, die tote Schwester, auch unzuverlässig ist. Ja. Und sie präsentiert sich eben, so beginnt der Roman auch gleich immer mit diesem, sie sagt immer, wäre ich allwissend, dann wüsste ich. Ja, mit diesem Gestus eben, sie ist eine Tote, eigentlich allwissend, weil sie könnte ja alles von oben betrachten, hat aber auch unzulängliche Informationen. Und das hat es mir dann erlaubt, die Freiheit zu finden in meinem Roman, in diesem fiktionalisierten Raum, auch mit diesem historischen Zeugnis der Mary Prince umzugehen. Ja, es ist eben nicht 1:1 erzählt die Mary Prince. Ja, und es ist nicht das, was das autobiografische Zeugnis erzählt, was ich in dem Roman erzähle, sondern es ist über die tote Schwester vermittelt. Und das hat totalen Spaß gemacht beim Schreiben.
Ja, ein Teil, der auch eine wichtige Rolle spielt, ist ja, wie gesagt, es kursiert die Gattungsbezeichnung Wirtschaftskrimi auch so um den Rübenzucker, der dann den Kolonialzucker ablöst in Mitteleuropa. Wie würdest du den Roman selber einordnen? Würdest du das auch als Wirtschaftskrimi bezeichnen? Vielleicht mal diese historische Roman, Liebesgeschichte, hast du auch schon gesagt.
Wenn du ihm ein Label aufdrücken müsstest, was man zum Glück nicht muss.
Spannende Frage. Am ehesten Gesellschaftsroman, weil das ist das, was ich erzähle. Also ich erzähle über den Zucker als ein Handelsgut und als ein Wirtschaftsgut, über den einfach Machtverhältnisse ausagiert werden. Und das erzähle ich in der Gegenwart und Mitte des 19. Jahrhunderts und über diese Zeitspanne von diesen 150 Jahren. Ein Teil ist eben ein historischer Roman, ein Teil ist auch sowas wie ein Wirtschaftskrimi, ja. Ich tue mir so schwer mit Krimi, weil ich lese keine Krimis und ich kenne mich so wenig aus mit Krimis, deswegen bin ich da so inkompetent. Aber diesen Teil des Romans, wo es geht um diese wirtschaftliche Konkurrenz zwischen dem kolonialen Zucker und dem Rübenzucker, ist tatsächlich, ich habe das für mich auch immer selber gelabelt als Wirtschaftskrimi. Ja. Als ich auf diese Geschichte gestoßen bin, als ich mich eben mit der Geschichte des Zuckers auseinandergesetzt habe, wusste ich gleich, das ist der Moment, den ich mir aus dieser langen Geschichte rausgreifen möchte. Weil der eben genau dieses Spannungselement hat. Ja. Welche Bedingungen führen dazu, dass der importierte koloniale Zucker, der einfach den Markt beherrscht hat über viele Jahrhunderte, plötzlich abgelöst wird von einem heimischen Erzeugnis, ja, von einem Surrogat eigentlich, ja, das sich lange über viele Jahrzehnte auch nicht durchsetzen konnte. Ja. Also die Zuckerrübe, die Züchtung der Zuckerrübe war eben in Berlin, weshalb dann im Deutschen Technikmuseum so viel Geschichte gelagert ist, Ende des 18. Jahrhunderts. Und es gab dann jahrzehntelang Versuche in Böhmen, in Preußen, auch in Westungarn. Zuckerfabriken haben sie errichtet, die waren aber wirtschaftlich alle nicht tragfähig, lange Zeit, weil sie mit dem Preis vom importierten kolonialen Zucker nicht mithalten konnten. Der koloniale Zucker entstand über Sklavenarbeit und da war damals schon Europa nicht konkurrenzfähig. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, aber die Arbeitskraft 1830 in Europa war immer noch teurer als natürlich die Sklavenarbeit auf den Zuckerinseln in der Karibik. Und dieser koloniale Zucker wurde dann eben von der Karibik über London, über Triest ins Habsburgerreich importiert. Und war immer noch billiger als der Zucker, der sicher unter argen Bedingungen in Preußen und Böhmen produziert worden ist, als der Rübenzucker. Und erst nach der Revolution 1848, ab den 1850er Jahren, hat sich dieses Verhältnis langsam dann verkehrt. Warum? Gründe waren, der Sklavenaufstand auf Haiti hat den Preis ruiniert, für die kolonialen Importeure natürlich. Die Abschaffung der Sklaverei in England ebenfalls. Damit hatte der koloniale Zucker zu kämpfen. Und auf der anderen Seite beim Rübenzucker haben sich die Produktionsbedingungen verbessert. Er wurde steuerlich bevorzugt von Preußen, von der Habsburger Monarchie, weil die dann irgendwann verstanden haben, okay, da können wir uns eben gegen die englische Konkurrenz behaupten. Und die Anbaumethoden wurden verbessert. Es gab Sprünge in der landwirtschaftlichen, also man hat auf die Vierfelderwirtschaft gewechselt und so weiter. Also das sind dann so, es gab Sprünge in der landwirtschaftlichen Kultivierung und auch in der Entwicklung der Landwirtschaftsmaschinen. Und all diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass dann plötzlich ab den 1860er Jahren der Rübenzucker dominant war. Ja. Den Preis so weit drücken konnte, dass er zuerst konkurrenzfähig war und letztendlich dann den kolonialen Zucker aus dem Markt gedrängt hat. Mhm. Und das fand ich total spannend, diese Geschichte zu erzählen und auch, weil das genau der Moment ist dann in der Geschichte des Zuckers, wo der Zucker nicht mehr Luxusgut ist, wie davor, jahrhundertelang, sondern plötzlich auch so ein Massenprodukt wird, über den Preisverfall nämlich. Dann war das ein billiges Nahrungsmittel und plötzlich hat man ganz andere Zielgruppen und kann den Arbeitern, Arbeiterinnen diesen Zucker andrehen, damit sie leistungsfähiger werden in den Fabriken, weil der Zucker plötzlich billiger war als Fleisch, Butter, Schmalz, all diese Sachen, die sowieso fast nicht erschwinglich waren für diese Zielgruppe. Ich wusste das alles nicht und als ich das dann gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist super, das eben, es ist unglaublich spannend, mich damit auseinanderzusetzen und da das auch als Romanstoff zu machen. Ja. Und dann bin ich auf die Suche nach der Form gegangen, wie kann ich das erzählen, dass das jetzt nicht so ein Lehrstück wird, oder? Mhm. Ja, oder nicht so eine Art Dokumentation, sondern dass das ein Roman bleibt, der lebt und lebendig ist. Und dann habe ich eben beschlossen, okay, ich habe ja verschiedene Figuren und ich kann diese Figuren in diese Welten setzen, die jeweils diese einen Player da in diesem Wirtschaftskrimi repräsentieren. Und wir haben schon gehört, die Mathilde also kommt aus dieser Welt von dieser Unternehmenfamilie, die diese Rübenfabrik hochziehen. Und die Gebrüder Reier sind eben dann quasi der Gegenspieler, die noch das alte Modell vertreiben, den kolonialen Rohrzucker, die Konkurrenten.
Ich fand das auch sehr spannend, weil man daran ja auch ablesen kann, dass sie auch in der Habsburger Monarchie, auch in Mitteleuropa, wo es oft heißt, ja, wir hatten ja nicht Kolonien in demselben Sinn wie Frankreich oder England damals und wir hatten ja mit der Sklaverei nichts zu tun. Aber hier sieht man ja ganz deutlich, wie diese Fabriksbesitzer auch sich bereichert haben genau an dem oder ihr Reichtum auch auf der Sklaverei aufgebaut hat.
Richtig, ja, genau. Das war total spannend, genau. Eben, ja, es gibt immer das Argument, ja, wir waren ja nur imperialistisch in Bosnien, aber wir haben mit dem Kolonialismus gar nichts zu tun. Nein, natürlich hat auch die Habsburger Monarchie davon profitiert. Ja. Also das ganze, der österreichische Lloyd, die ganze Seeflotte in Triest mit den daran anschließenden Handelshäusern, Bankhäusern, all die waren Nutznießer von dem kolonialen System. Natürlich haben die ihr Vermögen gemacht über den kolonialen Handel, den sie dann eben von London über Triest den Hafen mit der Südbahn dann ins Habsburgerreich gebracht haben. Das war sehr lukrativ.
Ja. Es ist eigentlich verrückt, wie wenig man weiß über etwas, was so allgegenwärtig ist. Und also Zucker, der in unserer Ernährung einfach eine Rolle spielt, ob man das jetzt gut findet oder nicht, in welcher Form und in welcher, weiß ich nicht, Menge etc. Aber es ist so, dass man nicht mehr, also nach der Lektüre nicht mehr in der gleichen Weise unreflektiert vor dem entsprechenden Regal im Supermarkt steht auf jeden Fall, sondern man schaut sich an, aha, Rohrzucker, Rüben. Ich habe mir darüber ehrlich nie Gedanken gemacht. Also der eine ist halt braun, der andere weiß, ja, und ich wüsste jetzt gar nicht, ob es jetzt irgendwie einen Preisunterschied gibt oder so. Fürs eine Backen braucht man das, fürs andere das. Also so, aber ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht und ich glaube, so geht es wahrscheinlich den meisten und finde das ursuper, dass du irgendwie auf dieses Thema uns hingestoßen hast. Das nur eine kleine Einschaltung, Werbeeinschaltung für die Hörerinnen. Auch eine kurze Frage noch, die ja ganz häufig gestellt wird, nämlich die nach dem Titel. Das ist, also ich, das ist eben so eine 0815-Frage, aber gleichzeitig erfährt man ganz oft von Titeln, die mal irgendwie im Raum gestanden sind, die vielleicht passend oder nicht passend gewesen sind. Ist für dich dieser kurze und prägnante Titel Zucker immer festgestanden oder hast du auch andere Titelvarianten im Kopf gehabt bei der Arbeit?
Der ist immer festgestanden. Das war das Einzige, was beim zweiten Roman wirklich leichter war. Okay. Beim ersten Roman haben wir ewig lang nach einem Titel gesucht. Und jetzt beim zweiten, das war von Anfang an Arbeitstitel Zucker, Endtitel Zucker. Das war das Einzige, was immer feststand. Wir haben eben, ich habe mir beim Romanschreiben schwer getan, wir hatten auch, tatsächlich war das interessant, die Covergestaltung. Ich dachte, Zucker ist super easy, wir werden sofort ein Cover haben. Auch da, das war wirklich überraschend schwierig. Ja. Mit diesen Zuckerkristallen irgendwas zu finden, was visuell auch überzeugt. Ja. Und was ich eben gleich festgestellt habe, Zucker, ich habe eben Leuten ja natürlich in diesen 4 Jahren, wo ich an dem Roman gearbeitet habe, davon erzählt und alle haben das Erste, was die Leute immer gesagt haben, super Titel. Ja. Und da dachte ich, okay, dann lass ich es.
Wir haben schon über die verschiedenen Frauenfiguren da in dem Buch gesprochen, die aus unterschiedlichen Klassen auch kommen. Und eine Rolle spielt ja auch die Frauenbewegung im Buch. Magst du vielleicht dazu was sagen, wie sich das Thema Feminismus auch durch den Roman hindurchzieht? Oder auch feministische Bewegung? Also die Dita erfährt ja, die bekommt ja mal so ein Flugblatt in die Hand gedrückt zu so einem Bildungsverein. Mathilde ist natürlich eine ganz andere, also die Tochter von dem Fabrikanten, ist eine andere Klasse, die hat andere Möglichkeiten, aber kommt auch aus ihrer Rolle nicht raus, wie du schon vorher gesagt hast. Wie passen die in diese historische Frauenbewegung hinein?
Ich hatte mich dann irgendwann entschieden, dass ich, also für diesen historischen Abschnitt, welchen Zeitraum ich erzähle. Und habe beschlossen, okay, ich beginne bei 1848, bei der Revolution, und gehe bis 1873 bis zur Wiener Weltausstellung, weil das so eine Blütezeit für den Rübenzucker war. Und dann habe ich natürlich recherchiert, okay, Wiener Weltausstellung, Rotunde, Prater, was gab es da alles, und bin sehr schnell auf diesen Frauenpavillon gestoßen. Das war ein Strang, weil die Dieter dann in dem Roman zufällig eben in diesen Frauenpavillon reinstolpert eigentlich und das erkundet. Und eben das, genau, so wie sich der Rübenzucker, also quasi der prosperiert von der Revolution 48 bis 73, gab es ja auch in der Frauenbewegung, in der Arbeiterinnenbewegung ist das eine spannende Zeit, weil es gab die ersten Anfänge bei der Revolution selbst, 1848. Das wurde dann alles totgeprügelt, unterdrückt. Dann ist Ruhe im Kasten und erst so ab den 1860er Jahren geht es wieder los mit den ersten Frauenbewegungen und auch mit den ersten Gewerkschaften, Arbeiterinnenbewegungen. Und das wollte ich am Rande ein bisschen miterzählen. Ja. Also wir haben diese ersten Frauenbewegungen von 1848, die Dieter kriegt das nicht mit als Arbeiterin, die hat wirklich da andere Sorgen. Die Mathilde würde es mitkriegen, also die Mathilde im Roman kriegt es mit über eine Freundin. Ja. Aber ich habe dann beschlossen, ich zeichne die Mathilde eher konservativ, dass sie eben nicht diesen radikalen Weg geht, wie ihre Freundin, sondern sie geht quasi den konventionellen Weg, der ihr vorgezeichnet ist und versucht, in dem konventionellen Weg sich zu emanzipieren, was ja eben möglich ist. Das fand ich für die Figur plausibler. Eigentlich. Deswegen hat sie dann diesen riesen Streit da mit ihrer Freundin, der dann letztendlich auch zu dem Bruch innerhalb von der Beziehung führt. Und dann ist das Thema eben zurückgekommen, 1873. Das sind, also wir lernen, alle diese fünf Figuren lernen wir kennen so als 17-jährige Mädels. Ja, das ist das, eigentlich das zweite Strukturprinzip von dem Roman. Wir lernen sie kennen als Teenies, als junge Frauen mit ihren Wünschen. Wohin wollen sie aufbrechen in ihrer jeweiligen Situation? Und ich führe sie dann so weit, bis sie dann eben in ihren 40ern sind. Und dann schauen wir, wo sind sie rausgekommen? Ja, was anhand von ihren Möglichkeiten und von den Entscheidungen, die sie getroffen haben. Ja. Und dann treffen wir eben die Dieter und die Mathilda wieder auf der Wiener Weltausstellung. Mathilda eben inzwischen erfolgreiche Rübenzuckerunternehmerin, ja, hat ihren eigenen emanzipatorischen Weg, ist sie gegangen. Ja. Und die Dieter eben immer mit dem, die immer wieder in Berührung kommt mit diesen ersten Arbeiterinnenrechten, ja, und sich da auch ein Stück weit drauf einlässt, aber letztendlich dann auch scheitert. Ja.
Es gibt ja ganz verschiedene Schauplätze in dem Roman, eben London, du hast schon erzählt, dass du da eben gewesen bist und die Stadt auch kennst, du lebst in Wien. Wenn ich einen kurzen Prosatext auf deiner Website richtig gedeutet habe, dann gibt es irgendwie biografische Bezüge ins Burgenland, oder? Habe ich mich? Ja. Wie wichtig ist es denn für dich, dass du die Orte kennst, über die du schreibst, oder dass du sie gut kennst vielleicht?
Beim Rübenzucker habe ich mich eben dann fürs Burgenland und für Westungarn entschieden, wirklich tatsächlich aufgrund von, weil meine Familie mütterlicherseits ist, kommt aus, von der kroatischen Community im Mittelburgenland. Das war reine Nostalgie. Da habe ich mir gedacht, ich hätte auch eben eine Rübenzuckerfabrik in Niederösterreich nehmen können, in Böhmen. Das waren alles Möglichkeiten. Die ich genommen habe in Hirm und Siegendorf, sind eben prototypisch für die Zeit. Es hätte aber genauso gut eine in Tulln sein können oder in Mähren. Es gab überall diese Zuckerfabriken. Ich habe dann beschlossen, wenn ich schon darüber schreibe, dann nehme ich quasi für mich den Benefit, für mich persönlich, dass ich in einer mehr Wissen erfahre über eine Gegend, aus der meine Familie stammt. Mhm. Aus Spaß. Ja. Ja. Ich war dann in Hirm und in Siegendorf, da habe ich meine Mutter eingepackt, da haben wir einen Ausflug gemacht und gesagt, so Mama, komm, wir gehen jetzt auf Recherche. Und weil in Hirn gibt es einen, das ist wirklich eine Empfehlung, da gibt es einen Kulturpfad zu den Arbeiterinnen und zu der Zuckerfabrik damals. Ja. Ist dort aufgebaut, öffentlich zugänglich, kostet nichts, kann man sich, wenn man mal an einem Wochenende einen Ausflug macht, kann man sich das anschauen, das ist wirklich sehenswert. Das habe ich gemacht mit meiner Mutter und dann waren wir auch bei dem Grab, also bei dieser Familiengruft da von der Familie Patzenhofer und haben uns das in Siegendorf, gibt es ja noch diesen alten Fabrikschlot, den sieht man. Also wir sind dort in der Gegend herumgefahren und haben uns das alles angeschaut. Das ist mein Bezug dazu. Das hat natürlich geholfen beim Schreiben dann einfach zu wissen, wie ist die Landschaft, wie riecht es dort, diese Familiengruft auf diesem Hügel, all diese Sachen. Ich habe aber nicht, zum Beispiel hatte ich es nicht, das erlaubt eben meine Lebenssituation nicht, dass ich da wirklich in die Dörfer gegangen bin und mit den Leuten geredet habe. Ich glaube, da gibt es wirklich auch noch Schätze zu holen. Das ist, glaube ich, im lokalen Gedächtnis sehr präsent, die Geschichte dieser Zuckerfabriken in Siegendorf und in Hirn. Da hätte man sicher auch mehr machen können. Das wäre aber dann ein anderes Projekt gewesen. Ja.
Ich sehe schon vor mir so die Making-of-Reportage mit den Bildern vom Fabriksschlot im Burgenland. Würde mir gut gefallen. Du hast gesagt, du hast irrsinnig viel recherchiert für dieses Buch. Gibt es auch Dinge, also die dich jetzt wirklich selber sehr überrascht haben oder wo du selber sehr viel Neues gelernt hast? Du hast sicher sehr viel Neues gelernt, unterstelle ich jetzt mal, wenn man da so viel recherchiert. Aber gibt es irgendwelche Dinge, die dich wirklich überrascht haben? Oder gibt es was für dich besonders war bei dem ganzen Thema?
Also so wie du es vorher beschrieben hast, für mich war das auch alles neu. Ja. Ich schaue jetzt seither auch anders auf den Zucker. Das war eben, deswegen ist das so eingeschlagen bei mir, weil ich mir ähnlich wie du gedacht habe, das gibt es ja nicht, das ist etwas, was ich dauernd konsumiere, oder? Und in der Kindergruppe ist es immer Thema und wie darf man und darf man nicht und bla bla bla. Aber eigentlich weiß ich ganz wenig, nämlich eben von der Kulturgeschichte und von der Industriegeschichte dieses Nahrungsmittels. Das war spannend. Das war die eine Sache. Und die andere Sache, wo ich wirklich hängen geblieben bin, ist Revolution 1848. Ich wusste wenig darüber. Ich wusste, okay, irgendwas mit bürgerlichen Freiheiten, was man so halt, oder so Gymnasialwissen, grob. Und da habe ich mich wirklich reingetigert. Und das war total spannend. Und da, in der Zeit möchte ich auch bleiben jetzt. Also für den neuen Roman, an dem ich jetzt arbeite, bleibe ich bei 1848. Weil ich da Feuer gefangen habe. Ich dachte, das war so ein Aufbruchsmoment. Ja. Und eben nicht nur bürgerliche Freiheiten. Ja. Du hast 1848 die ersten Arbeiterinnenkämpfe, du hast die ersten feministischen Kämpfe, das ist hochspannend. Ja. Die ersten, also Bauern wurden von der Grundherrschaft befreit. Ja. Das waren alles auch Erfolge dieser Revolution, die halt nur auf den ersten Blick gescheitert ist. Ja. Und das fand ich total faszinierend. Ja. Und auch Wien, also Wien, die Stadt Wien 1848, da sitze ich jetzt gerade nämlich für den nächsten Roman, ja, und tigere mich da rein. Das ist hochspannend. Das muss so ein Frühling und Sommer des Aufbruchs gewesen sein, der dann brutal niedergeschlagen worden ist, wo viele Leute ihrer Zeit voraus waren, die dann teuer dafür bezahlt haben.
Du bist ja für dieses Buch oder für einen Auszug aus dem Roman ausgezeichnet worden mit dem Theodor Körner Preis für Literatur. Was hat dieser Preis für dich bedeutet? Ich nehme an, du warst ja da noch im Schreibprozess, du warst nur noch nicht fertig.
Der Theodor Körner Preis, das war ein echtes Geschenk. Der kam genau zum richtigen Moment. Da war ich sehr, sehr glücklich drüber. Das war nämlich genau in dieser Phase, wo ich mit dem Roman total gerauft habe und wirklich, also verzweifelt bin ich nicht, aber ich war am Kämpfen mit diesem Text. Und plötzlich kam dieser Preis und war so eine Bestätigung, dass es das Risiko wert ist, dass ich eingehe, ja, und dass ich auf einem richtigen Weg bin, auch wenn ich noch nicht angekommen bin. Das war toll. Ja. Und es stand auch in dieser Jurybegründung. Die fand ich so super, weil da stand eben, also warum ich diesen Preis bekommen habe, war, dass sie eben gesagt haben, dass sie es von der Anlage so spannend finden, dass es eine lokale Geschichte ist, die aber durch die Romananlage in so eine globale Geschichte eingebettet ist. Also da habe ich gefühlt, okay, das ist die Bestätigung von dem, was ich versucht, dass das aufgehen könnte, wenn ich es einfach durchziehe. Das war schön. Und das andere, was in dieser Jurybegründung stand, war, es ist an manchen Stellen noch viel zu kompliziert und an anderen Stellen noch viel zu banal. Das hat mich total gefreut, weil das fand ich total richtig. Ja. Und dann habe ich diese Erstfassung erstellt und tatsächlich war dann die Überarbeitung gerade mit meinem Lektor, dem Jorgi Poll, war genau diese Arbeit. Die Stellen zu finden, die noch zu kompliziert erzählt sind, weil sie eben, das waren vor allem diese historischen Passagen, wo noch zu viel so angelesenes Recherchematerial drin war, ja, oder wo ich einfach mit dieser Kutsche viel zu kompliziert gedacht hatte, weil mich das so gefordert hat, ja, wo wir das geschliffen haben und andere Stellen zu banal hat gemeint, eben, dass es einfach dann noch nicht genug auserzählt war, ja, noch nicht klar genug geworden ist. Ja. Und das war dann wirklich, das war eigentlich eine hochspannende Arbeit bei diesem Text. Die Stellen richtig zu finden, wo ist es zu kompliziert und wo ist es zu banal. Ja. Und ist das dann ein Problem im Inhalt, ist es ein Problem in der Figur oder im Plotten oder ist es ein sprachliches Problem, ja, liegt es auf der Ebene der Sprache. Das war nämlich auch eine Erfahrung bei dem zweiten Roman. Ich war so beschäftigt mit den Figuren und mit der Recherche und mit dem Plotten, dass ich teilweise wirklich, dass es sprachlich gelitten hat am Anfang. Ja, ich war so damit beschäftigt, das irgendwie hinzustellen, ja, dass es mal funktioniert, dass ich dann eben, glaube ich, das ganze letzte Jahr damit verbracht habe, das sprachlich zu schleifen und zu säubern und nach den richtigen Ausdrücken zu suchen, nach den richtigen Satzlängen, nach dem Beispiel, kommt da jetzt ein Beistrich oder ein Punkt, all diese ganze Feinarbeit. Ja, das war erst, also da haben wir einfach, ich selber habe da wirklich, bin drüber gegangen, habe geschliffen. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Buch selbst gelesen habe, bis es dann richtig war.
Ja. Es klingt jetzt schon so ein bisschen durch, aber ich glaube, an der Stelle kann man da gut einhaken. Du bist auch promovierte Literaturwissenschaftlerin. Wie hat dir das Handwerkszeug, das du da gelernt hast im Studium und darüber hinaus, geholfen? Oder hat es dich irgendwie, kann ich mir auch vorstellen, vielleicht beeinträchtigt, wenn man dann immer so vieles mitreflektiert? Oder wie geht es dir damit, dass du also diesen Background auch hast? Ist das irgendwie hilfreich gewesen an vielen Stellen? Also so wie du jetzt darüber gesprochen hast, wie du mit dem Text arbeitest, ist mir eben diese Literaturwissenschaftlerin eingefallen wieder.
Ich fand es immer hilfreich, diesen Background zu haben. Es ist ja auch wirklich, ich habe eine Distanz schon dazu, weil das, also so 10 Jahre bin ich nicht mehr literaturwissenschaftlich tätig. Was hilft, weil ich nicht mehr wirklich, also direkt in dem Feld bin, aber das Rüstzeug natürlich mitbekommen habe, das ist total hilfreich. Ich habe meine Promotion zum Beispiel, da habe ich sehr viel mit so mit Narratologie gearbeitet von der Mieke Bahl. Also, und das sind ja wirklich, da geht es ja wirklich ums Handwerk. Eben, das sind diese Fragen: Was ist die Erzählperspektive, was ist die Fokalisierung, was ist die Figur, Rückblenden, Vorblenden, also dieses ganze technische Zeug vor allem. Ja. Und da merke ich, das hilft mir total, weil ich habe diese Metasprache gelernt und ich habe vor allem den Blick gelernt. Also beim Schreiben selber habe ich das nicht aktiv, ich schreibe das halt einfach runter. Aber genau in der Überarbeitungsphase gehe ich dann an meinen, ich lasse den Text dann liegen ein paar Monate und dann nehme ich ihn wieder heraus und gehe das einfach wirklich auch so knallhart durch. Ja. Und lese mir das Kapitel durch und achte, ist die Fokalisierung einfach konsequent durchgehalten. Ja, sind wir immer in der richtigen Perspektive. Wenn ich eine Ich-Erzählung habe, kann das diese Figur wissen aus ihrer Perspektive. Oder überschreitet sie eigentlich den Rahmen ihrer Möglichkeiten und wird dann eben zu so einer gottgleichen Figur. Weil ich habe da auch eben gespielt, ich habe manchmal die Ich-Perspektive und manchmal so eine personale Erzählweise. Und ich habe mir schon überlegt, warum ich was verwende. Ich habe tatsächlich auch Kapitel umgeschrieben, ausprobiert, habe das Ganze in die Mathilde-Passage, die personal erzählt ist, zum Beispiel in Ich-Form geschrieben und habe mir angeschaut, was leistet das mir, also was ermöglicht mir dann das, diese Form, und was ermöglicht sie mir nicht, und danach entschieden. Und ich glaube, was einfach hilft, ist, dass ich diese Metasprache habe für mich selber als Denkwerkzeug. Und ansonsten versuche ich es immer rauszuhalten. Ja. Also ich habe sehr viel in meinem literaturwissenschaftlichen Arbeiten, war ich immer sehr theorielastig. Also was habe ich gemacht? Viel Derrida, Foucault, Butler, diese ganze poststrukturalistische Theoriebildung. Ich glaube, das ist so der Rahmen von meinem Weltzugang und von meinem Weltverständnis. Aber nichts, was es unmittelbar in den Roman einfließt. Für den Roman selbst, ich habe sehr früh diese Entscheidung getroffen, ich möchte nicht so postfiktionale Texte schreiben, also weder autofiktional noch postfiktional, sondern die Lust am Erzählen habe ich. Ja. Und ich möchte auch so möglichst unbefangen eigentlich, ich möchte einen Roman schreiben, der auch unterhaltet. Ja. Ich möchte mich selber unterhalten beim Schreiben und ich möchte, dass Leute, die den Roman lesen, auch eintauchen können in so eine Romanwelt und da mitleben. Weil ich einen Spaß dran habe und das für mich die Lust an Literatur und an Lesen macht, einfach gute Storys zu erzählen. Ja. Und das war auch interessant, das nämlich bei dieser Frage, wie erzähle ich historisch, weil ich am Anfang von dem Roman auch so experimentiert habe mit so metafiktionalen Formen. Ja. Dass ich habe so, die ersten Passagen waren auch so, dass ich eben personal von der Mathilde-Figur ein bisschen erzählt habe und dann so metahistorisch die Recherche mit eingebracht habe auf einer anderen Erzählebene und so experimentiert habe. Und irgendwann habe ich diesen ganzen metafiktionalen Teil mit der historischen Teil, habe ich auch den Halt dann einfach weggeschmissen und habe mir gedacht, nein, erzähl es einfach gerade raus, aus der Sicht der Mathilde.
Ja. Also es ist eben diese ideale Mischung, also man wird einerseits unterhalten, in den Handlung hineingezogen, erfährt viel und andererseits, wenn man will, dann kann man eine Erzähltextanalyse machen und es wird einem unglaublich viel geboten. Also das finde ich super.
Ja, lass uns vielleicht auch noch darüber sprechen, dass du ja auch Dramatikerin bist, also du schreibst auch Stücke. Und da ist meine Frage, wie unterscheidet sich für dich das Schreiben für die Bühne vom Schreiben eines Romans zum Beispiel? Weil ich kann mir vorstellen, man muss ja auch bei einem Stück leer stellen lassen, die dann überhaupt erst die Inszenierung auffüllen kann. Was liegt dir persönlich mehr oder wie unterscheidet sich dieses Schreiben für dich?
Ausgebildet bin ich im dramatischen Schreiben. Das Handwerk, das ich wirklich gelernt habe, ist szenisches Schreiben. Szene, Figur, Dramaturgie, das waren so die Hauptpunkte. Habe ich damals am Burgtheater gemacht. Das war so ein Jungautorinnenprogramm, Meisterklasse. Und bei den Wiener Wortstätten in so einem Mentoring-Programm. Da haben wir dann auch mit Schauspielerinnen gearbeitet und die Texte immer überprüft. Also da komme ich her. Das ist quasi das Handwerk, das ich dann neben dem literaturwissenschaftlichen, quasi theoretischen Handwerk habe ich, methodisch habe ich dramatisches Schreiben gelernt. Und was ein Theaterstück für mich immer war, also ich habe immer mit Figuren und Szenen gearbeitet, eben auch nicht posttraumatisch mit Textflächen, sondern immer Handwerk, Figur, Szene, Dialog. Da ist immer halt mitgelaufen, natürlich kann man das umsetzen. Ja, das war immer diese pragmatische, ich konnte das nie wegschalten. Ja, ich habe jetzt mir nicht, ich bin ganz schlecht in Regie, ja, ich habe das einmal probiert, das war ein Fiasko. Kann ich nicht denken, aber ich habe trotzdem immer schon mitgedacht, kann man sich da irgendwie eine Umsetzung auf der Bühne vorstellen. Ja? Ich habe jetzt kein Stück geschrieben, wo 100 Figuren vorkommen. Ja? Oder eben ein Stück wie beim ersten Roman, das im Weltraum spielt. Oder jetzt wie beim Zucker, das 1850 spielt. Sondern ich habe immer mitgedacht, okay, wenig Budget, maximal 4 oder 5 Figuren. So, und eine Bühne, die man irgendwie darstellen kann. Und das alles fällt beim Roman weg und das kann ich total genießen. Ja? Also für mich ist der Roman eigentlich das Genre, das mir jetzt mehr erzählerische Freiheit bietet. Ich kann in den Jahrhunderten herumspringen, ich kann in den Weltraum raufgehen. Eben, ich kann so viele Figuren, ich habe hier 5 Hauptfiguren, aber so viele Nebenfiguren, ich habe ein Personal von 40 Figuren wahrscheinlich insgesamt und kann die herumschieben, ich kann Verbindungen bauen. Das alles macht unglaublich viel Spaß. Und genau, das szenische Schreiben, also das Drama, das dramatische Schreiben habe ich mal behalten mit meiner Kollegin Barbara Katlet. Wir sind ja ein Duo und schreiben Komödien und da kann ich das total genießen, das dramatische Schreiben weiterhin, weil das, also gerade das Genre Komödie einfach, wir schreiben gerade aktuell an so einem Minidrama und das haben uns die Woche getroffen und ich habe wieder gemerkt, das macht so viel Spaß, einfach zu blödeln, also auf einem hohen Niveau zu blödeln. Ja. Komödie ist ja wirklich eines der schwersten Genres. Ja. Und da eben wieder zu arbeiten mit Figur, Dialog und den Schmäh rauszukriegen, nämlich diesen Absurden, der wehtut, ja, diesen Besen-Wiener Schmäh. Das macht total viel Spaß. Ja. Und für mich selber aber habe ich wirklich meine Leidenschaft entdeckt für den Roman, weil er mir eine Gegenwelt bietet, die das Theater, also das Theaterschreiben hat das nie mir geboten. Also ich hoffe, es geht euch beim Lesen des Textes so, dass ihr so eintauchen könnt in diese Welt und einfach in dieser Welt seid, weil das ist es für mich beim Schreiben und das ist das, warum ich schreibe. Es ist für mich wie so eine Parallelwelt, in der ich mich kurz aus meinem Alltag wegbeamen kann, aber nicht so, nicht im Sinn von nur rein eskapistisch, sondern ich verhandle ja mit meinen Romanen Themen, die mich auch politisch beschäftigen. Ja. Nur halt auf einer anderen Ebene kann ich das durcharbeiten. Oder jetzt beim Zucker zum Beispiel habe ich auch meine 40er-Krise ein bisschen reingebaut. Ja. Liest man hoffentlich nicht, aber war für mich so ein Werkzeug. Ja. Eben, indem ich meine Figuren befrage, wo bist du mit 17 gestartet und wo kommst du mit 44 raus, habe ich gleich meinen eigenen Prozess machen können. Ja. Auf einer sehr lustvollen Form eigentlich. Ja. Das ist für mich das Romanschreiben. Und das bietet halt dann einfach dieser erzählerische Raum, weil das einfach so ein eigener Planet ist.
Ich würde noch das kollaborative Arbeiten mit Barbara Kadletz, die übrigens auch schon im Podcast zu Gast war, so man kann dann anschließend an diese Folge gleich nach oben scrollen und sich die noch anhören. Aber was mich interessieren würde, wie funktioniert dieser Schreibprozess? Also ihr habt gesagt, ihr trefft euch, aber schreibt ihr dann tatsächlich gemeinsam, unterhaltet euch drüber, schreibt dann einen Satz auf oder ist das schon auch ein paralleles Arbeiten im geteilten Dokument zum Beispiel? Oder ist es tatsächlich so ein Prozess, der komplett im Austausch stattfindet?
Barbara und ich kennen uns schon seit unserer Schulzeit, das ist der Vorteil. Mhm. Wir haben jetzt eine 20-jährige Freundschaft, kennen uns gut und wir haben den gleichen Schmäh. Mhm. Das ist die Basis. Und wir haben, glaube ich, ein ähnliches Verständnis von dem, was wir mit unserer Literatur wollen. Auch die Barbara schreibt so Lust, also so unterhaltsame Gesellschaftsromane, die was wollen, ja, aber die auch gleichzeitig diese Lust am Lesen vermitteln. Ja. Da sind wir uns ähnlich. Das ist die Basis, warum wir so gut funktionieren, ja, weil wir einen ähnlichen Ton haben und in eine ähnliche Richtung gehen. Und vom Schreibprozess selber, wir haben jetzt 2 Theaterstücke schon miteinander geschrieben und mehrere so kleine Sachen. Und es ist tatsächlich jedes Mal anders. Es kommt das Stück an und auf die jeweilige Lebenssituation gerade. Was wir immer machen, wir setzen uns immer hin und diskutieren zusammen die Figur und den Plot und was es gerade in der nächsten Szene passieren muss in der Dramaturgie. Das machen wir zusammen. Und wenn wir dann gerade viel Zeit haben, dann setzen wir uns auch für den Dialog hin. Und dann ist es wirklich so, okay, du bist die Figur, ich bin die Figur und wir reden dann. Und wir werfen uns quasi wie Ping-Pong diese Sätze zu und schreiben einfach mit. Und denken dann, jede denkt schon in ihrer Figur und fühlt auch, okay, und dann lesen wir halt den Dialog durch und dann sagen wir, nein, ich habe eben wie so eine Schauspielerin, die geben auch oft sein Feedback. Ich habe gerade, wie ich das gelesen habe, habe ich das Gefühl, nein, das geht sich eigentlich nicht aus. Ich weiß nicht, warum ich das gerade sage, das muss irgendwie anders sein. Und wenn wir weniger Zeit haben, dann haben wir es uns oft auch schon aufgeteilt. Ja, weil wir wissen ja, in der Szene passiert das und das. Und dann hat zum Beispiel die Barbara die Szene geschrieben, mir geschickt. Ich bin da gnadenlos drüber gegangen, habe sie zurückgeschickt. Und das geht eben nur, weil wir uns mögen, so gut kennen und wissen, dass wir das gleiche Ziel haben. Ja. Ich würde das, glaube ich, keiner anderen Person erlauben, dass sie so über eine Szene drüber fahrt, die ich geschrieben habe.
Ja. Das ist bei uns so ähnlich. wenn wir uns Fragen überlegen, nicht immer gemeinsam, sondern irgendwo arbeiten, wo wir gerade unterwegs sind. Aber da haben wir auch gegenseitig uns die Freiheiten eingeräumt, irgendwas zu streichen, löschen. Das kannst du nicht fragen.
Ja, ich glaube, wir sind auch so ungefähr am Ende von unseren Fragen. Also du möchtest gerne noch was hinzufügen, wenn du das Gefühl hast, wir haben was übersehen oder ausgelassen oder.
Du hast ja schon geteasert, was sonst oft die Schlussfrage ist, was das nächste Projekt ist, der nächste Roman. Also es geht wieder nach 1848 zurück.
Genau, das nächste Projekt ist, ich würde gerne so ein Wendebuch machen, ein Buch, das man das zur Hälfte in der Gegenwart spielt und zur Hälfte 1848 und dass du von beiden Seiten anfangen kannst. Also du kannst einsteigen mit der Gegenwartsgeschichte oder mit der Geschichte 1848, das ist die Idee. Cool. Ja. Und 2 Figuren eben, die sich dann eigentlich spiegeln, so eine Spiegelgeschichte, das ist die Architektur vom neuen Roman. Und die Geschichte von 1848 ist die Caroline Perrin von Gradenstein, erste Frauenrechtlerin, frühsozialistisch ein bisschen, war eine Baronin, hatte eigentlich ein sehr bequemes Leben in Biedermeier, bis sie dann 1848 den ersten Wiener Demokratischen Frauenverein gegründet hat. Den gab es genau 2 Monate, dann wurde er verboten. Und diese Frau wurde, an der haben sie ein Exempel statuiert, die wurde wirklich abgestraft für ihr demokratisches Engagement. Die haben sie fast vernichtet. Okay. Ja. Unglaublich spannende Figur, die ich gern erzählen möchte. Auch jetzt wieder, natürlich. Ja. Unsere Demokratie ist unter Beschuss. Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Und ich bin im Zuge nämlich von den Recherchen vom Zucker auf diese Figur gestoßen. Also auf diese sehr kleine Figur, es war eine historische Persönlichkeit, die Caroline Perrin von Gradenstein. Und ich habe sie dann im Zucker nicht mehr untergebracht. Ich hatte sie als Nebenfigur drin und ich habe sie dann rausgeworfen, weil das zu viel war. Aber sie ist mir geblieben. Sie war so die Keimzelle jetzt für den neuen Roman. Und haben wir gedacht, der möchte ich ein Denkmal setzen. Die war cool. Und das mache ich jetzt.
Sehr gut. Super. Dann gibt es ein unsichtbares Band, das sich durch deine Bücher zieht.
Das gibt es, ja. Und ich wollte auch eben, ich habe vom ersten Roman, auf den zweiten habe ich quasi das Design übernommen, mit diesem Netz von Frauenfiguren. Und für den dritten übernehme ich jetzt quasi eine der Figuren, die rausgefallen ist, und möchte aber jetzt mal anders erzählen. Eben wirklich eine Ich-Erzählung machen, bei einer Figur bleiben und dort in die Tiefe bohren. Mal was Neues machen.
Ja, sehr schön, wir sind gespannt. Viel Erfolg beim Schreiben.
Danke.
Danke für das Gespräch.
Danke euch.
Ursula Knolls Roman Zucker ist 2025 in der Edition Atelier erschienen. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart und bedanken uns fürs Zuhören. Wenn ihr auch in Zukunft keine Folge von Auf Buchfühlung mehr verpassen wollt, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram oder Facebook. Außerdem gibt es die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Damit melden wir uns bei Erscheinen jeder neuen Folge kurz bei euch. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.